Test, Test, Test.
Hallo? Hallo? Meine Stimme ist, glaube ich, tatsächlich... Oh, nee, jetzt geht's... Hey, ihr hört Nachgehört, den Podcast von eurem Campusradio gehört. Ich bin Dora Borchold, freue mich, dass ihr da seid und freue mich, dass Anastasia wieder mit dabei ist und dass wir uns zum ersten Mal heute gesehen haben und gemeinsam im Stadtradio aufnehmen.
Wir haben uns ja noch gar nicht persönlich gesehen. Wir kennen uns tatsächlich nur über Zoom oder Discord. Und ja, heute das erste Mal aus dem Stadtradio wieder, weil die Inzidenz, die sinkt ja jetzt so ein bisschen und jetzt dürfen wir auch mal wieder zu zweit ins Studio. Und wir hoffen, dass die Aufnahmen dementsprechend dann jetzt auch ein bisschen besser sind als die letzten Male.
Genau, die Qualität ist hoffentlich besser als die über Zoom. Was ich noch sagen wollte, ich dachte die ganze Zeit, die wissen ja alle gar nicht, wie klein ich bin. Und dann bin ich ins Stadtradio gekommen und Anastasia ist noch kleiner als ich. Das heißt, Anastasia hat mich überrascht und nicht ich sie.
Ja, das stimmt. Aber du bist auch gar nicht so viel größer, ne? Nee. Also ein paar Zentimeter, aber das sieht man dann ja auch gar nicht. Das ist ganz interessant, wenn man dann die Leute zum ersten Mal trifft und dann auch so ein bisschen unsicher ist mit den Masken. So, ist das die Person oder ist das nicht die Person? Ja, ich freue mich auch, heute wieder dabei zu sein.
Was vielleicht besonders ist, ist, dass alle Beiträge von neuen Stimmen sind, die dazu gestoßen sind. Das heißt, Anastasia und ich sind die einzigen, die schon ein bisschen länger dabei sind. Und das, obwohl ich noch nicht mal so lange dabei bin, sind aber ziemlich viele coole Beiträge geworden. Und den Anfang macht Luise direkt mit den Nachrichten.
Gehört die Nachrichten. Es ist Mittwoch, der 19. Mai. Ich bin Luise Reichert. Niedersachsen. In Landkreisen und kreisfreien Städten Niedersachsens, die eine stabile Inzidenz unter 100 vorweisen konnten, traten am vergangenen Montag neue Lockerungen in Kraft. Auch die Stadt Göttingen lockerte ihre Corona-Maßnahmen. Einzelhandel und Außengastronomie haben wieder geöffnet. Zutritt haben diejenigen, die genesen, geimpft oder negativ getestet sind. Das gilt ebenfalls für Museen und weitere touristische Angebote. In Geschäften mit einer Ladenfläche von bis zu 200 Quadratmetern ist ein Einkauf mit dem Klick- und Mietverfahren weiterhin auch ohne Vorlage eines negativen Testergebnisses möglich. In einigen Landkreisen Niedersachsens öffnen auch Freibäder unter strengen Corona-Auflagen. Der Inzidenzwert für das Land Niedersachsen lag Ende vergangener Woche bei 59,1 je 100.000 Einwohner und liegt damit unter der bundesweiten Inzidenz. Aufgrund stagnierender Zahlen der Impfstofflieferung setzt Niedersachsen vorerst Erstimpfungen aus. Gelieferte Dosen sollen vorerst für die Zweitimpfung verwendet werden, so die Hannoversche Allgemeine Zeitung. Bestehende Termine für Erstimpfungen sollen aber beibehalten werden. Göttingen. Ende letzter Woche lag die Göttinger Inzidenz bei 53,1 je 100.000 Einwohner. Seit Montag gilt an der Universität Göttingen nach einem halben Jahr wieder Stufe 2 des Covid-19-Stufenplans. Die Universität plant vorsichtige Öffnungen unter jeweiliger Beachtung der aktuell geltenden Corona-Schutzmaßnahmen von Land und Stadt. Die Umsetzung der Lockerungen ist abhängig von den Fakultäten und kann sich daher um einige Tage verzögern. Die Lehre findet jedoch zunächst weiterhin online statt. CHE Hochschulranking. Im diesjährigen CHE Hochschulranking belegte die Universität Göttingen Plätze in der Spitzengruppe. Das Hochschulranking des Zentrums für Hochschulentwicklung ist eines der umfassendsten im deutschsprachigen Raum. Von der Universität Göttingen beteiligten sich Fächer aus den Naturwissenschaften, Geowissenschaften, Politik- und Sozialwissenschaften und der Medizin. Die Fächer Biologie, Medizin, Physik und Geowissenschaften wurden besonders für ihre gute Unterstützung und Betreuung im Studium gelobt. Gute Bewertungen gab es auch für die Studienorganisation, IT-Infrastruktur, Skills Labs in der Medizin sowie für die Ausstattung von Räumen und Bibliotheken. In der Forschung liegen Mathematik, Informatik und Zahnmedizin vorn. Verpackungsmaterial aus Popcorn. Nach langer Forschung an einem Herstellungsverfahren für Produkte aus Popcorn ist es einer Arbeitsgruppe an der Fakultät für Forstwissenschaften und Waldökologie nun gelungen, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem sich biobasiertes umweltschonendes Verpackungsmaterial aus Popcorngranulat herstellen lässt. Die Universität hat nun auch einen Lizenzvertrag mit dem Unternehmen Nordgetreide abgeschlossen. Soweit die Nachrichten und nun zurück ins Studio.
Ja, das war Luise mit den Nachrichten. Dora, was machst du irgendwas, um gezielt nachhaltig zu leben? Also machst du irgendwas, wo du sagst, so, das mache ich jetzt bewusst. Also es ist nicht gezielt, sondern bewusst war das Wort, was ich jetzt gesucht habe.
Ich esse wenig Fleisch und wenig Tierprodukte und wenn, dann versuche ich die von Bio-Bauernhöfen zu kaufen. Das klappt irgendwie nicht immer so. Ich bin da überhaupt nicht fehlerfrei, aber da versuche ich auf jeden Fall an mir zu arbeiten. Ich fahre in Göttingen nur Fahrrad. Meine Mitbewohnerin hat ein Auto, was ich mir ausleihen könnte, mache ich nur zum Pfand wegbringen.
Habt ihr so viel Pfand bei euch?
Ja, das so Bierkästen oder so.
Ja, stimmt.
Das ist richtig anstrengend, finde ich, die leeren hinzufahren. Und vor allen Dingen, man bringt dann ja nicht die leeren nur weg zum Pfand, sondern man nimmt dann ja auch volle neue mit und die sind dann, finde ich, sehr schwer zu schleppen.
Notiz am Rande, Dora hat sehr, sehr viel Pfand und Pfand im Sinne von Bier. Also euer Konsum ist wahrscheinlich sehr hoch in der WG.
Wir sind eine Dreier-WG und wir haben Freunde. Ja, also genau. Und dann versuche ich nur auf Vinted Kleidung zu kaufen. Das passt glücklicherweise ganz gut zu den Sachen, die ich auch gerne trage, vom Stil her. Und bin da ganz stolz, dass ich dieses Jahr noch keine neue Kleidung gekauft habe, sondern nur gebrauchte. Ja. Was machst du? Ich wurde schon angeteased, du hast irgendeinen coolen Kaffeemaschinen-Hack.
Ja, und zwar an alle, die so Nespresso oder Senseo-Kaffeemaschinen haben. Also bei Senseo braucht man ja so Pads. Und da gibt es ja auch welche, die dann so kompostierbar sind, aber es gibt was viel Cooleres. Und zwar kann man das im Internet bestellen. Ich weiß, das ist jetzt auch nicht so super nachhaltig. Aber ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar hier bei Tode, kennst du den Laden?
Nee.
Es ist dieser Haushaltsladen hier in Göttingen.
Wo
beim Rewe in der Prinzenstraße.
Ah, okay.
Ja, genau. Ob es das vielleicht da gibt. Und es ist keine Werbung übrigens an dieser Stelle, aber es ist mir dann nur so in den Sinn gekommen, für die nicht online bestellen wollen. Es gibt so Pads, die man wieder auffüllen kann mit Kaffee quasi. Dann braucht man halt nicht diese Pads kaufen, sondern es ist wie so ein Gitter. Also so ungefähr wie wenn man Tee aufbrüht und dann diese kleinen
Tee-Eier
hat, genau. Und sowas gibt es halt auch für die Senseo-Maschine und ich glaube auch sogar für so eine Espresso-Maschine, so Kapseln, die man immer wieder auffüllen kann. Die macht man dann oben auf und dann packt man da seinen eigenen Kaffee rein und macht das halt zu, dann kann man das durchlaufen lassen, dann wieder auf, macht den Kaffee raus. Das ist halt echt richtig praktisch.
Das heißt, da hat man dann auch die Option, vielen verschiedenen Kaffee auszuprobieren und da selbst so ein bisschen zu gucken, welchen man gerne mag.
Ja, das ist halt zusätzlich noch super cool. Also, wie du auch schon sagst, ich habe auch kein Auto. Ich gehe zu Fuß, ich fahre ja nicht so gern Fahrrad, wie wir das ja vor der Folge schon mal gehört haben. Ich laufe ziemlich viel, das finde ich auch immer ganz gut. Ja, und ich weiß nicht, ich finde so viele Sachen haben sich einfach schon total so eingespielt. Also so auch Kleinigkeiten wie, ich war letztens einkaufen und habe dann gesehen, dass die Leute noch immer ihr Obst und Gemüse in so Plastiktüten packen.
Verrückt, oder?
Da war ich total schockiert, irgendwie, weil ich es halt länger nicht mehr gesehen habe. Und die hatten halt den ganzen Einkaufswagen voll mit diesem Plastik, also mit dem Gemüse und dem Obst in Plastiktüten. Und ich meine, ich nehme es halt allgemein über, ich nehme nur meinen Beutel mit, aber ich hätte halt auch so Netze, die werden auch immer verkauft. Da kann man sowas ja auch nehmen. Also da war ich schockiert. Ich finde, weil sowas hat sich ja bei den meisten ja schon so durchgesetzt, dass sie es nicht mehr machen.
Ich denke mal, dadurch, dass wir eine Studentenstadt sind und so viele junge Leute haben, die über ihre Umgebung nachdenken, denke ich, leben wir da auch so ein bisschen in einer Blase. Also ich kenne viele, die wo Großeltern sagen, nee, ich möchte nicht, dass mein Obst das Band berührt an der Kasse. Und ich finde das ganz verrückt, weil ich wasche doch eh das Obst oder Gemüse, wenn ich das irgendwie zum Kochen benutze oder halt vorm Essen wasche ich das Ganze ja eigentlich. Und ich vergesse meine Netze immer, wenn ich einkaufen gehe. Deswegen habe ich dir einfach mal lose dabei.
Ja. Und Fleisch ist auch ein ganz, ganz großes Thema.
Ja, das ist ja dann eh nicht nur ein umwelttechnisches Ding, sondern auch für ihn selber von wegen ausgewogener Ernährung. Das geht ja in beide Richtungen. Also wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt, da muss man ja aktiv darauf achten, dass man auch wirklich alle Nährstoffe bekommt. Aber wenn du morgens, mittags, abends nur Fleisch isst, dann muss man auch nochmal nachdenken, ob man da alle Nährstoffe bekommt, die man braucht.
Ja.
Genau. Marlena hat sich auch mit Fragen Nachhaltigkeit beschäftigt und hat sich da mal an Greenpeace gewandt und die so ein bisschen nach ihrer Organisation gefragt. Und das Interview hören wir uns jetzt einfach mal an.
In einer der letzten Sendungen haben wir bereits von der Änderung des Klimaschutzgesetzes zur Klimaneutralität bis 2030 in Göttingen berichtet und dazu ein Interview mit Göttingen Zero geführt. Heute haben wir Paulina hier, die bei der Umweltorganisation Greenpeace hier in Göttingen aktiv ist. Hallo Paulina, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz vor und erzähl, was du bei Greenpeace machst.
Hi, ich bin Paulina. Ich bin Studentin hier in Göttingen und studiere Medizin. Und ich bin seit ein paar Monaten, ich würde mal sagen so, ich glaube 7, 8 Monate bei Greenpeace Göttingen aktiv. Genau, und mache da mit ein paar anderen Ehrenamtlichen ja so Umweltschutzarbeit und ja Klimawandelarbeit hier in Göttingen.
Was sind denn deine Aufgaben bei Greenpeace? Wie bringst du dich ein?
Also wir sind bei Greenpeace so strukturiert, dass wir verschiedene Ansprechpartner für unterschiedliche Bereiche haben. Zum Beispiel gibt es Ansprechpartnerinnen für Öffentlichkeitsarbeit oder Social Media. Dann haben wir auch noch Ansprechpartnerinnen für verschiedene Themengebiete, also zum Beispiel Landwirtschaft oder Mobilität und noch andere Sachen. Genau, und ich bin da vor allem zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und Social Media.
Greenpeace ist ja weltweit tätig. Es gibt Greenpeace seit 1971 und es ist heute in über 45 Ländern vertreten. Wie seid ihr denn strukturiert? Wie wirkt ihr hier vor Ort in Göttingen? Wie tretet ihr an die Menschen heran?
Hier in Deutschland sind wir eben genauso in Ortsgruppen organisiert. Also es gibt eben in ganz, ganz vielen Städten viele Ortsgruppen, die quasi von Greenpeace Deutschland immer Aktionen umsetzen und sozusagen das ausführende Organ von der Dachgesellschaft sind. Genau. Und ja, vor Ort, wie ich eben auch gerade schon kurz gesagt hatte, machen wir eben vor allem so Aktionen. Also das ist so die Hauptaktivismusform von Greenpeace, dass wir eben so kleinere Aktionen umsetzen, die dann von Greenpeace Deutschland immer vorgeschlagen werden. Und die kann man dann hier lokal machen. Also das sind dann zum Beispiel Stände oder irgendwelche eher konfrontativeren Aktionen. Genau, das ist so ein Bereich unserer Arbeit. Und ansonsten machen wir auch noch viel so politisches Zeug. Also wir gucken zum Beispiel, dass wir vertreten sind hier so in Umweltausschüssen und Stadträten und so und versuchen uns auf dem Weg auch noch einzubringen.
Ganz aktuell ist ja die Änderung des Klimaschutzgesetzes in Göttingen. Du hast ja eben schon erzählt, dass ihr oft Aktionen plant, um auf euch und euer Anliegen aufmerksam zu machen. Kommuniziert ihr im Rahmen dieser Gesetzesänderung mit Göttingen Zero? Tauscht ihr euch untereinander aus? Wie arbeitet ihr zusammen?
Da hast du voll recht. Also wir machen recht viel so mit denen zusammen. Das ist auch das Coole irgendwie an diesem ganzen Umweltaktivismus oder dem Klimaschutz hier vor Ort, dass man eben sehr vernetzt ist mit allen anderen. Also wir sind da sehr eng im Kontakt mit Göttingen Zero und es gibt auch teilweise Leute, die sich dann in mehreren Organisationen irgendwie engagieren. Genau, und die haben ja eben, wie du gerade schon gesagt hast, dieses Bürgerbegehren gerade, wo die bis Juni ganz viele Unterschriften sammeln müssen. Ich glaube, 8000 müssen es insgesamt sein, um quasi von der Göttinger Politik die Klimaneutralität bis 2030 zu fordern. Und da unterstützen wir gerade ganz viel beim Unterschriftensammeln.
Hast du auch Tipps für uns als Studierende, wie wir unterstützen können, dass die Klimaneutralität in Göttingen bis 2030 erreicht wird?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist auch das Coole am Klimaschutz, dass es halt zum einen ja auf jeden Fall diese politische Komponente hat, dass man eben versuchen muss, dass die Politik Gesetze und Regelungen irgendwie schafft, um möglichst eben die Klimaneutralität oder den Klimaschutz an erster Stelle zu stellen. Aber gleichzeitig ist es eben genauso wichtig, dass man auch als Individuum guckt, wo man sich selber oder wo man selber seinen eigenen Alltag ein bisschen klimaneutraler gestalten kann. Oder jetzt eben bei den Bürgerbegehren mitzuhelfen. Zum Beispiel kann man auch einfach sich diese Unterschriftenlisten von Göttingen Zero runterladen online. Und auch sonst kann man ja individuell auch ganz viel für den Klimaschutz tun, wenn man jetzt zum Beispiel einfach mal hinterfragt. Fängt man zum Beispiel beim Fleischkonsum an, dass man ein bisschen weniger vielleicht konsumiert oder darauf achtet, dass man artgerechte Haltung unterstützt, oder Bio-Lebensmittel einkauft. Genau, ansonsten kann man auch noch immer am Plastikkonsum drehen. Ja, also man hat irgendwie individuell ganz viele Sachen, wo man ansetzen kann. Und ich finde, man entdeckt dann auch immer, dass das total Spaß macht, sich damit zu beschäftigen.
Wie können sich denn unsere Zuhörenden, die Lust haben, sich klimaaktivistisch zu engagieren, bei euch oder anderen Umweltorganisationen einbringen? Ihr habt ja mit Sicherheit auch eine Website und Social-Media-Auftritte, wo man jede Menge Informationen finden kann.
Genau, und wir freuen uns auch immer, wenn neue Leute dazukommen. Also falls jetzt jemand zuhört, der auch schon mal überlegt hat, sich irgendwie umweltpolitisch zu engagieren, dann seid ihr herzlich willkommen. Aber ansonsten kann ich auch alle anderen Umweltorganisationen aus Göttingen sehr empfehlen. Die sind alle sehr nett und man hat sowieso immer Kontakt zueinander.
Ja, vielen Dank dir, Paulina, für das Gespräch. Du hast auf jeden Fall recht, dass jeder und jede, der oder die mit etwas Bewusstsein für den Klimaschutz ihren oder seinen Alltag gestaltet, einen Beitrag zum Großen und Ganzen leistet. Alles Gute dir für deine Arbeit weiterhin.
Ich habe schon häufiger überlegt, mich so einer Gruppe anzuschließen, um ein bisschen mehr fürs Klima zu tun. Und ich finde es aber auch ganz schön, ich hatte auch mal ein Interview mit dem Ernährungsrat Göttingen geführt, der ja auch relativ neu ist. Und dann habe ich gedacht, eigentlich ist es auch schön, dass wir hier im Radio den Leuten eine Stimme geben können, damit andere hören, hey, man kann sich hier und da engagieren und man kann auch mit kleinen Dingen viel verändern. Das ist eigentlich auch ganz schön.
Total.
Und ich wollte dich mal fragen, warst du schon mal im Theater im OP, also im Top?
Nee, ich war da tatsächlich noch nicht. Ich studiere ja auch Germanistik, von daher würde es wortwörtlich naheliegen. Das Ganze befindet sich ja direkt neben dem Seminar der deutschen Philologie, also im alten Klinikum.
Also vielleicht für die, die es nicht wissen, es ist neben dem KWZ quasi oder hinterm KWZ. Ja.
Wir waren uns da bis eben auch nicht sicher, wir mussten das nochmal googeln. Hat sich nämlich herausgestellt, dass wir beide noch nicht im Theater im OP waren. Meine Eltern haben sich in Göttingen kennengelernt und sind früher tatsächlich häufiger im Theater im OP gewesen. Deswegen wollte ich da eigentlich gerne mal hin, aber es kommt ja immer was dazwischen und dann ist uns allen, glaube ich, auch einfach Corona dazwischen gekommen. Aber Corona hält das Theater im OP nicht komplett davon ab, das Theater im OP zu bleiben. Und Mareile hat da mal ein bisschen nachgefragt, wie es denen so geht und ziemlich viele coole Stimmen dabei eingefangen.
Man hatte ein ganz besonderes Gefühl irgendwie dabei. Man war aufgeregt, man hat sich gefreut. Man hat dann schon danach gedacht, wie es ist, dann direkt danach mit den Leuten wieder zusammenzukommen. Dieses ganz komische Gefühl von, wir haben gerade was geschafft und wir sind da gerade gemeinsam durch irgendwie was durch. Und dann diesen Stress, diesen Druck davon irgendwie wieder gemeinsam fallen lassen zu können. Das war super toll und das hat mich total schnell eingenommen. Und das hat auch nicht aufgehört und ich möchte es einfach wieder spüren mit den Leuten.
Ihr konntet gerade Lennart hören, wie er über sein erstes Erlebnis im Theater im OP, kurz auch Top genannt, berichtet. Lennart ist Student an der Universität Göttingen und seit 2019 am Top aktiv. Das Theater ist aus der Göttinger Kulturszene nicht mehr wegzudenken und bietet einen ganzjährigen Spielplan. Durch die Pandemie musste aber auch das Top seine Türen fürs Erste schließen. Diese Schließung ist nicht nur für theaterbegeisterte ZuschauerInnen traurig, sondern vor allem für Studierende, Freiwillige, MitarbeiterInnen, die das Top als ihr zweites Zuhause bezeichnen. Barbara Korte ist Geschäftsführerin des Top und hat ganz besondere Erinnerungen daran, welchen Mehrwert ihr das Theater während ihrer Studienzeit gegeben hat.
Ich glaube, was im Top besonders ist, man kommt dahin, weil man spielen will. Das ist bei den meisten so. Man möchte weil man das vielleicht aus der Schule so kennt oder weil man die Idee toll findet, man möchte gern spielen. Das ist halt auch das, was man sich vorstellen kann, was man kennt. Und zumindest bei mir war das so, dass ich dann, während ich dort war, ganz viele andere Sachen entdeckt habe, die ich total spannend finde am Theater. Also ich habe einen Maskenkurs belegt und habe gelernt, wie man die Gesichter von anderen Leuten anmalt, wie man sie älter aussehen lässt oder anderes. Ich habe an Kostümbildern mitgearbeitet, an Bühnenbildern. Ich habe Tapezieren gelernt, das konnte ich vorher nicht. Ich habe auch den Lichtkurs besucht und bin mit schweren Scheinwerfern auf Leitern gestiegen und habe während Vorstellungen das Licht und den Ton bedient. Das sind alles Dinge, daher wäre ich vielleicht nicht von alleine drauf gekommen, dass das toll und total spannend ist. Und ich glaube, das ist das, was man im Moment eben nur sehr, sehr schwer an den Mann und die Frau bringen kann, dass ganz viele Bereiche von Theater total faszinierend und kreativ sind und sein können.
All das ist momentan nicht möglich. Gerade praktische Sachen sind schwierig online umzusetzen. Da das Top zu der Universität gehört, ist es noch unklar, wann die Seminare wieder in Präsenz stattfinden können. Wir alle sind ausgehungert nach sozialen Kontakten. So auch die Studierenden, die am Top mitwirken. Was es bedeutet, dass diese wichtige soziale Komponente in ihrem Leben nun weggefallen ist, berichten Lennart und Georg.
Wenn ich daran denke, wie ich ans Top gekommen bin, dann ich hatte vorher nie irgendwie was mit Theater oder so am Hut. Und was mich letztendlich da reingebracht hat, war, dass ich auf Top-Partys mitgenommen wurde. Und nach Stücken, nach deren Ehrenfeiern oder sowas dann mit dabei war. Und ich dann auch, als ich angefangen habe, bei den Proben gemerkt habe, wie wichtig mir auf der einen Seite die Arbeit auf der Bühne ist, aber eben vor allem der soziale Zusammenhalt hinter der Bühne, vor, nach den Proben, vor, nach den Aufführungen. Das ist für mich, glaube ich, schon fast das Gravierendste, was weggefallen ist.
Ja, bei mir ist es, glaube ich, die Kreativität, die ich eben im Theater ausleben kann. Das ist auch, das Top ist einfach eine Institution, die den Studierenden unglaublich viel ermöglicht, sowohl auf der Bühne, hinter der Bühne. Ich meine, ich konnte dann auch nach gut zwei Jahren, nachdem ich eben am Top war, habe ich dann eben auch das erste Mal selber Lichtkonzepte erstellt. Und es macht halt einfach unglaublich viel Spaß, sich da einfach Gedanken zu machen, wie man eben eine Bühne ausleuchten kann, also nicht nur im Sinne von einfach, naja, dass man die Schauspieler gut sehen kann, sondern eben auch, dass es halt eben auch bestimmte Momente hat, einfach auch nochmal hervorheben kann und wie man dann eben auch noch den Text noch zusätzlich mittels Licht dann eben auch noch unterstützen kann. Mir Gedanken machen kann, was für eine Farbfolie ich verwende und dann am Ende dann mit eingemütlich ein Bier trinken.
Weil wir natürlich keine Feiern im Top haben, nur produktive Nachbesprechungen, das wollen wir ja mal feststellen. Genau.
Georg ist ebenfalls Student an der Universität Göttingen und seit Mai 2018 am Top. Er fühlt sich besonders neben der Bühne wohl. Mit seinen Lichtkonzepten sorgt er für das richtige Ambiente. Aber er hat sich unter anderem auch in Nebenrollen versucht. Vor seiner Zeit beim Theater war er ein eher schüchterner und introvertierter Mensch. Das hat sich nun durch das Top geändert.
Wie sehr ich mich vor allem durch das Top weiterentwickelt habe, das ist, glaube ich, vor allem das Wichtige, was mir auch wichtig war, denn ich war tatsächlich zu Beginn, war ich total schüchtern. Also ich war wirklich das exakte Gegenteil zu dem, was ich jetzt bin. Und ich war komplett in mich selber gekehrt, ich bin tatsächlich auch an das Top gegangen, um genau daran zu arbeiten, um eben aus mir herauszukommen. Und deswegen habe ich auch zu Beginn die Nebenrolle bekommen, da ich da einfach noch nicht die Fähigkeiten hatte. Und wenn ich nochmal in Retro-Perspektive dann nochmal rein, mir das nochmal anschaue, ich bin deutlich offener geworden seitdem, habe gelernt, auf Menschen zuzugehen, habe gelernt, eben mich auf die Bühne zu stellen und auch dort, auch wenn ich seitdem auch immer nur Nebenrollen gespielt habe, aber trotzdem, dass ich einfach souverän auf die Bühne gehen konnte, dass ich dort sprechen konnte, dass ich da mich eigentlich selten aus dem Konzept habe bringen lassen und dass ich mich dann eben auch mir eben auch neue Gebiete gesucht habe, wo ich vielleicht besser bin und habe mich da überall ausprobiert. Ich habe eben neben dem Lichtkurs habe ich mich auch am Schminkkurs probiert. Hab da dann allerdings festgestellt, das liegt mir vielleicht nicht so, aber einfach grundsätzlich diese Möglichkeit, dass man eben all das ausprobieren kann.
Die Studierenden haben also einiges am Top erlebt. Sie haben sich charakterlich weiterentwickelt, ihre Passion für das Theater entdeckt und quasi eine zweite Familie gefunden. All das auf unabsehbare Zeit zu verlieren, war ziemlich schwer. Und so richtig realisiert hat Georg es erst, als es dann wirklich vorbei war und bei der letzten Aufführung vor der Schließung der Vorhang gefallen ist.
Naja, der letzte Moment im Top war für mich, es ging um meine tolle Scheidung. Ich saß dann nach dem Ende, also ich habe da auch nicht das Lichtkonzept gemacht, aber ich saß dann am letzten Abend dann hinterm Lichtpult und habe eben die Lichtshow gefahren. Ich saß dann am Ende mit zwei Leuten aus dem Ensemble noch da, die sehr musikalisch waren und da dann vor sich hin auf Klavier gespielt haben und gesungen haben. Und irgendwie da ist mir dann auch tatsächlich klar geworden, dass das tatsächlich mein letzter Abend sein wird für eine ganze Weile.
Ganz untätig waren die Top-Mitglieder jedoch nicht. Neben den Online-Kursen arbeitet das Team des Theaters daran, eines ihrer Stücke als Film zu drehen. Und damit begaben sie sich auf komplett unbekanntes Terrain. Das Stück, um das es eben ging und das das Team des Theaters momentan verfilmt, heißt Zaungastgeber. Was genau in Zaungastgeber passiert, erklärt euch Lennart.
Also das Stück Zaungastgeber ist ursprünglich entstanden durch ein Stückwettbewerb, also Schrift-Textwettbewerb zum Thema digitale Welt. Und in Zaungastgeber wird das Ganze so bearbeitet, dass wir unseren Hauptcharakter haben, den Dieter. Der Dieter ist 50 Jahre, wohnt in Mecklenburg, klein auf dem Land, im Haus von der toten Mutter und ja, hat eigentlich nichts so zu tun. Im Kontrast dazu gibt es seine Tochter, die Karin, und die hat mit ihrem Freund, dem Karim, zusammen so ein Reiseblog, Instagram, Influencer, Travel-Ding am Laufen und ist da sehr ambitioniert, sehr engagiert. Und nachdem das Paar aus Japan zurückkommt, sagen sie sich, sie wollen mal ein Kontrastprogramm machen und sie fahren zu ihrem Vater, dem Dieter, eben aufs Land. Und Dieter lässt sich ein bisschen davon inspirieren, fängt an, eigene Kochvideos auf YouTube zu machen und natürlich mit der Qualität, die man von so einem, sagen wir mal, nicht sehr internetfähigen 50-Jährigen vom Land erwartet. Es ist dann eher ungewollt witzig und er wird so auch im Internet ein klein bisschen berühmt. Das Ganze nimmt ein bisschen Überhand, so weit hin, dass irgendwann wirklich Touristen sein Dorf und sein Haus besuchen. Und dann beschäftigt sich das Stück im weiteren Verlauf eben mit wie er damit umgeht, wie das die Beziehung zu seiner Tochter beeinflusst, wie die Tochter selbst in ihrer Beziehung mit ihrem Freund dasteht. Und schaut sich an, was da so passieren würde.
Dass ein Film zu drehen nicht dasselbe ist wie eine Theateraufführung, ist klar. Aber auch die Pandemie erschwerte die Arbeit massiv. Vor welche Herausforderungen das Team gestellt wurde und welche lustigen Momente daraufhin entstanden sind, hört ihr jetzt.
Aber es war einfach schön, im Schauspielerischen, vom Theater her irgendwie was machen zu können. War natürlich dadurch auch erschwert. Also wir mussten viele Sachen aufteilen. Beispielsweise die Reality-Touristen, wie wir sie nannten, also die Leute, die Dieters Haus dann belagert haben. Das sollte eigentlich eine große Gruppe sein, die ihm entgegenschreit. Und ich, also der dann den Dieter gespielt hat, sollte dann aus dem Haus kommen und die Leute anschreien und zusammenstauchen. Das war natürlich nicht möglich. Das heißt, es musste alles im Einzelnen gefilmt werden. Ich, wie ich aus dem Haus komme und irgendwie Barbara anschreie, die dann relativ einsam da hinter der Kamera stand. Tut mir leid, Barbara. Und alle Leute, die wir dann für die Touristen hatten, standen eben einzeln, wurden einzeln gefilmt. Das Ganze, ich habe selber noch nicht gesehen, muss dann irgendwie zusammengeschnitten werden. Also solche Sachen waren dadurch schon um einiges aufwendiger.
Ich glaube, Außenstehende, die das beobachtet hätten, ohne zu wissen, was wir da tun, hätten gedacht, wir sind total bescheuert, weil ich in meinem Kopf immer den Gegenpart mitgesprochen habe des Telefonats und meine Hand gehoben habe, wenn ich dachte, jetzt ungefähr wäre die andere Person wohl fertig. Man wird sehr kreativ und eigentlich machen wir ja Theater und Film ist gar nicht unser Zuhause. Und es hat aber trotzdem sehr viel Spaß gemacht, weil man einfach mit Menschen kreativ sein konnte und einfach was hatte, worüber man sich kreativ austauschen konnte. Und das geht immer noch weiter. Also Georg ist zum Beispiel jetzt so richtig mit Zaungastgeber beschäftigt.
Covid-19 erschwerte aber nicht nur die Arbeit am Stück Zaungastgeber. Es ist auch dafür verantwortlich, dass viele Studierende sich nicht mehr gebührend von der Bühne verabschieden konnten und dass einige Projekte nie ihre Premiere feiern werden. Einige Beispiele dafür geben Lennart und Barbara.
Es ist eine Sache, die, also eigentlich jedes Projekt, wo ich jetzt gerade mitgemacht habe oder mitmache, also bei Zaungastgeber, mussten wir uns irgendwann mit dem Film ranhalten, weil manche Darsteller von uns aus Göttingen weggegangen sind. Das Stück, was eigentlich für den März dieses Jahres geplant war, wo ich mitwirke, bei der Glasmenagerie, da haben wir jetzt im Endeffekt einen Countdown, der läuft bis, ich glaube, Oktober oder November, wo unsere Regisseurin Göttingen verlässt, weil sie fertig ist mit ihrem Studium. Und Georg weiß das dann nochmal besser bei der unendlichen Geschichte. Die Regisseurin, die das Ganze durchführt, schreibt Anfang nächsten Jahres, meldet sie sich für ihr Staatsexamen an. Und das sind halt Sachen, die dann eigentlich alles schon irgendwie, wo man sich dachte, hey, wir haben alle einen total guten Plan. Und diese Projekte, die sich dann eben auch mal über ein gutes Jahr ziehen, die sind halt durcheinander geworfen.
Das sind auch so viele Bühnendebüts, die jetzt nicht stattgefunden haben. Einige Regiedebüts, die verschoben werden mussten. Und auch einige letzte Auftritte im Top, die hätten stattfinden sollen und die einfach nicht wahr geworden sind. Und diese Chance, sich nicht zu verabschieden von dieser Bühne, das ist, glaube ich, auch ein ganz trauriges Gefühl für Menschen, für die das immer ein wichtiger Ort war im Studium.
Aber die Geschäftsführerin Barbara Korte blickt positiv in die Zukunft. Die Inzidenzzahlen in Göttingen sinken und die Vorbereitungen für neue Projekte laufen auf Hochtouren. Jeder ist herzlich eingeladen, mitzuwirken, denn die Türen im Top stehen sowohl Studierenden als auch Nichtstudierenden immer offen.
Wir haben sogar auch neue Projekte, die jetzt an den Start gehen. Also da dauert es jetzt zwar, bis man sich dann das erste Mal in Präsenz treffen kann, aber es gibt ja auch Dinge, die man vorab schon online machen kann. Und also für 2022 sind wir wirklich sehr optimistisch, dass es dann auch mal wieder sowas wie einen Spielplan gibt. Und da gibt es einfach mehrere Projekte, die jetzt ganz neu gestartet werden. Und bei unserem Infoabend im April haben wir die auch vorgestellt und da kann man sich melden und da kann man einsteigen und man braucht ein bisschen einen langen Atem, aber den braucht man im Top sowieso, weil unsere Projekte schon meistens zwischen 6 und 12 Monaten Vorbereitungszeit haben.
Wer nun Geschmack am Theater gefunden hat, kann die Möglichkeit nutzen und Theaterpraxis in sein, ihr Studium integrieren. Egal in welchem Semester man ist oder aus welchem Studiengang man kommt, das Berufsprofil Theaterpraxis mit 18 Credits und das Zertifikat mit 36 Credits steht jedem offen. Und auch wenn man noch nicht absehen kann, wie lange die Pandemie uns noch in Schach halten wird, auf die Frage, ob alle Module belegbar sind und ob man das Berufsprofil oder das Zertifikat zu Ende studieren kann, gibt Barbara eine klare Antwort.
Ja, das ist trotzdem möglich. Also fast alles, was wir sonst in Präsenz angeboten haben, bieten wir jetzt online an. Und im Rahmen des Zertifikats muss man an mindestens einer Theaterproduktion teilgenommen haben. Das ist im Moment etwas schwierig. Wenn die Pandemie jetzt aber noch sehr viel länger dauert, dann werden wir uns auch dafür sicherlich was überlegen können. Bisher war es so, dass Leute, die jetzt schon in Produktionen proben, dass wir da trotzdem was möglich machen, dass da der entsprechende Leistungsnachweis erbracht wird, dass man eventuell in Absprache sagt, okay, wir verschieben das nochmal ein Semester oder man findet eine Möglichkeit, dass man eben nicht darüber reflektiert, wie die Aufführungen waren, sondern dann schreibt man eben darüber, wie es war, fast fertig zu proben und dann nicht aufzuführen. Also das ist ein bisschen improvisiert, was dieses eine Modul oder diese eine Lehrveranstaltung angeht, aber alles andere ist ganz normal belegbar. Also Berufsprofil und Zertifikat im Top geht trotzdem.
Einziges Manko, Seminare wie der Lichtkurs können derzeit nicht stattfinden. Auch Georg bedauert dies sehr. Seine Passion ist für andere Studierende momentan schwer zugänglich. Aber interessierte TechnikerInnen werden dennoch gesucht. auch wenn die Begeisterung momentan nur theoretisch gestillt werden kann. Bis das Top seine Türen wieder für uns öffnet, können wir gespannt sein auf das Filmprojekt Zaungastgeber oder bereits an zukünftigen Projekten online mitwirken. Dennoch bleibt die Vorfreude groß, endlich wieder das Theater im OP betreten zu dürfen.
Und wir kommen gleich sogar von dem einen Top zum anderen Top, und zwar das Top-4-Turnier im Basketball.
Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht Top-4-Turnier heißt.
Oh, okay. Ja, gut.
Aber das zeigt vielleicht auch ein bisschen, wie sehr wir beide keine Ahnung haben von dem, was sportlich hier in Göttingen passiert.
Und deswegen sind wir auch froh, dass wir Leo jetzt in unserem Team haben, der sich da viel, viel mehr auskennt. Und er hat uns einen kleinen Beitrag zum Top-4-Turnier oder Top-4-Turnier zusammengestellt.
Am vergangenen Wochenende fand das Top-4-Turnier um den BBL-Pokal in München statt. Für die Basketballer der BG Göttingen ein Saisonhighlight nach einer intensiven Corona-Saison. In diesem Top-4 spielten die vier Mannschaften, die sich zuvor für das Finalturnier qualifiziert hatten, um den Titel gewinnen. Im Halbfinale trafen die Veilchen aus Göttingen auf den amtierenden Pokalsieger Alba Berlin. Nach einem holprigen Start im ersten Viertel stand es zur ersten Pause 14:24 aus Sicht der Göttinger, die sich aber berappelten und im zweiten Viertel auf 49:55 verkürzen konnten. Nach der Pause schafften es die Hauptstädter aber, sich abzusetzen. Am Ende des Spiels hieß der Sieger Berlin, die mit einem 112:96 ins Finale einzogen. Trotz der Niederlage schafften es die Göttinger, gegen den klaren Favoriten aus Berlin anfänglich mitzuhalten. Auch wenn es am Ende nicht für das Finale reichte, so konnte man zumindest ein bisschen zufrieden sein. Für die Veilchen geht damit eine anstrengende und zum Schluss durch die Quarantäne turbulente Saison zu Ende. Im anderen Halbfinale am Samstag gewann Bayern München gegen Ratiopharm Ulm mit 104:102 und zog ebenfalls ins Finale ein, das am Sonntag stattfinden sollte. Im Finale zwischen Berlin und München konnten sich die Bayern mit 85:79 durchsetzen und somit ihren dritten Gewinn des Pokals feiern.
Wer sich außerdem wundert, wer die Veilchen sind: die Veilchen ist der Spitzname für die Göttinger Basketballmannschaft. Warum sie Veilchen heißen, haben wir aber bislang nicht rausgefunden. Wir haben Leo schon angeschrieben. Auf Wikipedia steht nichts dergleichen. Aber wenn man den Basketball Göttingen googelt, dann sieht man, dass die Trikots eine Veilchenfarbe haben. Das heißt, vielleicht ist das die Lösung dieses Rätsels. Wir sind dem auf jeden Fall auf der Spur und vielleicht halten wir euch da auch auf dem Laufenden. Genau. Luise hat sich überlegt, was ist denn heute vor ein paar Jahren passiert. Und nicht nur so ein paar Jahren, sondern eigentlich richtig langer Zeit. Und das ist jetzt nicht ganz tagesaktuell, weil unsere Sendung natürlich gestern war und der Podcast heute am 20. Mai rauskommt. Das heißt, am 19. Mai, vor ziemlich langer Zeit, wurde in England eine berühmte Frau geköpft. Und wie es dazu kam, hat Luise zusammengetragen und da können wir mal reinhören.
Frauenheld oder wohl doch eher Tyrann? Er ist einer der berüchtigsten Könige der englischen Geschichte und Begründer der anglikanischen Kirche. Heinrich der Achte. Besonders bekannt wurde er auch durch seine vielen Frauengeschichten. Und um eine seiner 6 Ehefrauen soll es heute gehen. Denn Anne Boleyn wurde heute vor 485 Jahren im Tower of London hingerichtet. Als Anne Boleyn an den englischen Hof kam, war Heinrich der Achte mit Katharina von Aragon verheiratet. Als Hofdame dieser tanzte sie ab und an auf Maskenbällen und fiel mit ihrer Eleganz, Schönheit und ihrem Selbstbewusstsein auf. So wurde auch Heinrich auf die junge Frau aufmerksam. Er verliebte sich unsterblich in sie, überhäufte sie mit Liebesbriefen und Geschenken und wollte sie gern zur Liebhaberin haben. Doch Anne wusste, wie es um Mätressen bestellt war. So ein unsicheres Dasein wollte sie nicht führen und beharrte auf eine Ehe. Heinrich bettelte unermüdlich um Annes Liebe und Aufmerksamkeit stieß aber weiterhin auf Verweigerung, sodass er schließlich die Scheidung von Katharina in Erwägung zog. Der Papst lehnte diese Scheidung aber ab. Auch jegliche Versuche, die Ehe als nichtig zu erklären, scheiterten. So löste sich Heinrich VIII. Kurzerhand vom Papst und der katholischen Kirche und gründete die heute immer noch bestehende anglikanische Kirche, dessen Oberhaupt er selbst war. Anne Boleyn wurde schwanger und gebar nach der Heirat und der Krönung ein Mädchen, das den Namen Elisabeth trug und später als Elisabeth I. regierte. Heinrich zeigte sich enttäuscht. Er wollte einen Sohn für die Thronfolge, den er schon von seiner ersten Frau nicht bekam. Nach mehreren Fehlgeburten Annes verschlechterte sich das Verhältnis zwischen ihr und Heinrich. Er hielt Ausschau nach neuen Frauen als Liebhaberinnen und potenziellen Müttern eines Sohnes. Anne Boleyn war schon seit Beginn ihrer Hofzeit eher unbeliebt. Ein sehr gutes Verhältnis pflegte sie jedoch zu ihrem Bruder George Boleyn, was ihr zum Verhängnis werden sollte. Heinrich begann ein Verhältnis mit Jane Seymour und musste Anne aus dem Weg räumen. Eine Trennung wie von Katharina war nicht so ohne weiteres möglich. Das hätte zu viel Aufsehen erregt und Heinrichs Ruf in ganz Europa ruiniert. Eine neue Lösung musste her, und diese lautete: Anne ist eine Hexe, die ihn verführte und verzauberte und die sogar mit ihrem Bruder ein Verhältnis hatte. Deswegen musste sie hingerichtet werden. Sie wurde verhaftet und am 2. Mai 1536 folgte die Anklage. Mehrfacher Ehebruch, inzestuöse Beziehung zu ihrem Bruder und Plan, den König umzubringen. Das war Hochverrat. Und so wurde Anne Boleyn am 19. Mai 1536 im Tower of London geköpft. Jegliches Bemühen Heinrichs, einen Sohn zu zeugen, der sein rechtmäßiger Thronfolger werden sollte, scheiterten. Denn nach seinem Tod folgte Elisabeth auf den Thron, die erste Königin Englands.
Ja, und so langsam neigt sich das hier auch wieder dem Ende zu. Wir sind beim VK angekommen und damit kommen wir von einer Zeitreise wieder in unsere Gegenwart und zu was ganz, ganz Aktuellem. Und da hat Sarah für uns den Veranstaltungskalender zusammengestellt.
Der Mai neigt sich dem Ende zu und immer noch warten viele interessante Veranstaltungen in Göttingen auf euch. Das Projekt Tankstelle von Erich Siedler, Antje Toms und Florian Barth findet jeden Nachmittag von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr in der Tankstelle des Deutschen Theaters statt. In einem Zeitraum von 3 Minuten werdet ihr von Mitgliedern des Ensembles mit Musik, Heiterkeit, Literatur, Spielen, Begegnungen und vielem mehr versorgt. Wie das funktioniert? Geht allein ohne Auto zum Schalter der Tankstelle am Wall. Dort bekommt ihr einen Zeitslot zugeordnet für das 1:1-Erlebnis mit einem Ensemblemitglied. Die nächste Veranstaltung ist schon morgen, am 20. Mai. Der Eintritt ist frei, nur bei starkem Regen fällt die Veranstaltung aus. Auch vom Deutschen Theater ist der Liederabend mit dem Titel »Alles Lüge und immer wieder wächst das Gras«. Die Texte stammen von Niklas Ritter und Ensemble, nach einer Idee von Roman Majewski. Das Stück handelt von zwei Brüdern, die sich nach dem Mauerfall aus den Augen verloren haben und nun das, was geschehen ist, zu rekonstruieren versuchen. Mit den Songs von Gerhard Gundermann und Rio Heiser wird eine Familiengeschichte erzählt, die auf verschiedene Facetten der Wiedervereinigung Deutschlands aufmerksam macht. Die Premiere ist am 21.05. um 19.45 Uhr im Deutschen Theater. Weitere Informationen zur Veranstaltung erhaltet ihr direkt beim Veranstalter. Auch die Uni Göttingen hat diesen Monat wieder einige interessante Veranstaltungen geplant. Alle finden bis auf Weiteres über Zoom statt. Am 26. Mai findet das nächste Kolloquium des musikwissenschaftlichen Seminars zu dem Thema Sounding Activism statt. Beginn ist um 18 Uhr. Diesmal wird mit dem Titel »Im Walde zu singen« Liedpraxis im Landschaftsgarten des späten 18. Jahrhunderts referiert. Am 27. und 28. Mai findet das 7. Women's Careers and Networks Symposium statt. Dauer ist von 8 bis 18 Uhr. Eingeladen sind alle interessierten StudentInnen, Lehrende, Promovierende, kurz gesagt alle Interessierten aus dem wissenschaftlichen Bereich. Auch am 27. Mai findet ein Gastvortrag am Seminar für klassische Philologie statt. Mit dem Titel Female Voices from Pompeii and Ovidian Reception wird ein komplexes Gedicht behandelt, eines der wenigen älteren Gedichte, welches eine poetische Frauenstimme enthält. Beginn der Veranstaltung ist um 18.15 Uhr. Um Zugang zu den Veranstaltungen zu erhalten, müsst ihr nur einmal auf die Veranstaltungsseite der Uni Göttingen gehen und die Veranstaltung anklicken. Dort sind dann die Kontaktdaten zur Anmeldung zu finden.
Ja, und das war's auch schon. Das war Nachgehört, der Podcast von Gehört und heute aus dem Stadtradio Göttingen.
Genau, Feedback auch zur Qualität gerne über Social Media @gehört. Instagram sind wir sehr aktiv. Folgt uns dort gerne. Wir haben die 1000 Follower geknackt. Woo! Aber, ne?
Es geht, es ist immer Luft nach oben.
Es ist noch sehr viel Luft nach oben. Genau, wo ich immer sehr gerne darauf hinweise, ist unsere Playlist auf Spotify, die Playlist zur Sendung, weil wir im Podcast ja leider die Musik nicht spielen dürfen.
Und falls ihr Lust habt mitzumachen und euch schon die ganze Zeit denkt, ach, das ist mega cool, ich will auch Radio machen, ich will mich ausprobieren, ich will kreativ sein, dann meldet euch über die diversen Plattformen bei uns und wir freuen uns immer wieder auf neue Stimmen. Und damit wünschen wir euch einen schönen Morgen, Nachmittag oder Abend oder eine schöne Nacht, wann immer ihr diesen Podcast hört.
Genau, und wir sagen auf Wiederhören.
Bis zum nächsten Mal.